Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heiner und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Aus Anlass meiner jährlichen Touren mit kleinen Gruppen von Schülern und Studenten in die Einsamkeit und Wildnis von Lappland haben wir in der letzten Episode über innere Ruhe, Stille und Selbstbesinnung gesprochen. Und heute möchte ich in diesem Zusammenhang das Thema introvertierter und extrovertierter Menschen noch einmal aufgreifen. In meinen Psychologiekursen, speziell wenn es um sozialpsychologische Aspekte in Gruppen geht, mache ich gerne eine Übung mit den Teilnehmern, die sich das NASA-Spiel nennt. Das kennt vielleicht der eine oder die andere schon. Für die, die nicht wissen, worum es dabei geht, es handelt sich um ein Planspiel, in dem Teilnehmer sowohl alleine wie auch als Gruppe Entscheidungen treffen sollen. Hintergrund ist folgendes fiktives Szenario. Die Teilnehmer sind Mitglieder eines Mondlandeteams, deren Landefähre bei einer Bruchlandung zerstört wurde. Und jetzt müssen sich die Teammitglieder in Gedanken auf den Weg zum Mutterschiff machen. Das befindet sich 200 Kilometer entfernt und um zu Fuß dorthin zu kommen, müssen sie sich nun aus 15 unbeschädigten Ausrüstungsgegenständen die heraussuchen, die sie für ihren Weg über den Mond am wichtigsten halten. Die Aufgabe jedes Einzelnen besteht nun zunächst darin, die Gegenstände auf der Liste in eine Rangordnung zu bringen. Der nach ihrer Meinung nach wichtigste Gegenstand wird die Nummer 1 und der unwichtigste wird die 15 und alle anderen werden eben entsprechend dazwischen einsortiert. Und nachdem das jeder für sich getan hat, soll jetzt eine gemeinsame Gruppenliste erstellt werden. Und dazu müssen jetzt natürlich die unterschiedlich gesetzten Prioritäten der Beteiligten diskutiert werden. Wobei das Entscheidende ist, dass mathematische Lösungen, also einfach den Mittelwert aus den Rangfolgen aller Einzelnen zu bilden, nicht erlaubt sind. Es geht um Argumentation und Zustimmung. Die Entscheidung für die Position eines Gegenstandes auf der Teamliste darf dann nur einstimmig erfolgen. Alle müssen der Lösung zustimmen. Und an dieser Stelle wird natürlich das in der letzten Episode schon kurz angerissene Problem introvertierter und extrovertierter Menschen sehr deutlich. Denn nur weil sich einige in solchen Diskussionen vehementer und nachdrücklicher äußern, bedeutet das ja nicht, dass sie wirklich besser wissen, was richtig oder falsch ist. Weder objektive Richtigkeit noch Wahrheit sind Funktionen von Selbstbewusstsein, Lautstärke oder auch nur von Mehrheiten. Jedenfalls wird am Ende die erstellte Gruppenliste mit einer Musterlösung verglichen, die tatsächlich von einem Expertenteam der NASA entwickelt wurde. Und auch die vorherigen individuellen Listen der einzelnen Mitglieder werden damit verglichen. Und nun stellt sich nämlich anhand der Abweichungen von der wirklich besten Lösung heraus, ob zum Beispiel ein introvertierter Mensch seine objektiv bessere Lösung zugunsten eines extrovertierteren aufgegeben hat oder ob vielleicht bei ansonsten lauteren Teilnehmern in der Diskussion Einsicht in die besseren Ideen ruhigerer Teammitglieder vorlag. Kleine Randnotiz, ich habe momentan viel Spaß daran, mir vorzustellen, wie wohl so eine Diskussion im Regierungsteam gemeinsam mit dem aktuellen amerikanischen Präsidenten aussehe. Ein Riesenvergnügen. Aber unabhängig davon wird bei solchen Übungen auch immer wieder deutlich, dass Gruppenarbeiten zwar pädagogisch immer noch bei vielen als der heilige Gral angesehen werden, dass das aber so absolut nicht richtig ist. Dieser Glaube ist eigentlich vollkommen überholt und man macht es sich auch zu einfach damit. Sicher, es gibt durchaus Arbeiten, bei denen der Input einer Gruppe zu besseren Ergebnissen führen kann. Aber es gibt eben auch solche Projekte, bei denen das nicht der Fall ist. Dann verlangsamt die Gruppe den Prozess nur. Die Ergebnisse Einzelner werden schlechter. Und auch das Teamergebnis ist dann gegebenenfalls weniger als die Summe der Einzelleistungen. Das liegt unter anderem am sogenannten Ringelmann-Effekt. Der besagt, dass der individuelle Leistungsbeitrag einzelner Gruppenmitglieder sinkt, wenn die Anzahl der Gruppenmitglieder insgesamt steigt. Aber das führt uns jetzt heute ein wenig vom Thema weg. Der amerikanische Psychologe Jerome Kagan hat an der Harvard University die Hirnströme von introvertierten und extrovertierten Menschen analysiert. Und dabei bei vielen der introvertiert eingestuften Probanden im EEG eine höhere elektrische Aktivität nachgewiesen, und zwar unabhängig davon, ob sie arbeiteten oder nicht. Bei Introvertierten ist also offenbar die Gehirnaktivität auch dann höher, wenn sie nicht durch äußere Reize stimuliert werden. Und das erklärt dann natürlich auch den größeren Wunsch nach Ruhe bei diesen Menschen. Bei Extrovertierten scheint der umgekehrte Fall vorzuliegen. Bei ihnen ist also auch ohne äußere Reizimpulse in ihrem Gehirn vergleichsweise Ruhe, und zwar mehr Ruhe, als es für ihren optimalen neuronalen Erregungszustand gut ist. Das heißt, sie suchen sich dann eben Anregungen, die ihnen helfen, diesen optimalen Erregungszustand zu erreichen. Ist nun eines von beiden besser? Wohl nicht, wir sind eben alle unterschiedlich. Das bedeutet aber auch, dass wir keines von beidem herabwürdigen oder ignorieren sollten. Beide Typen können hervorragende oder weniger gute Ideen haben, unabhängig davon, wie laut oder offensiv sie vertreten werden. Gute Ideen oder Intelligenz haben nichts mit mehr oder weniger offensiven oder lauten Menschen zu tun. Und das betrifft Kommilitonen in studentischen Arbeitsgruppen ebenso wie Kollegen im beruflichen Kontext, mit dem zusammengearbeitet wird. Oder auch Kunden, die mehr oder weniger offensiv ihre Bedürfnisse äußern. Auch ein stiller Kunde hat mitunter seine sehr klaren Vorstellungen. Und wenn wir die mit unserer eigenen Lautstärke im Verkauf übertönen, wenn wir auf diese leisen Töne nicht hören, dann verkaufen wir dem Kunden auch nicht, was seinen Bedürfnissen entspricht. Und damit haben wir einen unzufriedenen Kunden, der dann wiederum zukünftig wohl nicht noch einmal unser Kunde sein wird. Da platzte die große amerikanische Immobilienblase. Großbanken wie Lehman Brothers brachen zusammen und das löste ja weltweit eine Finanz- und Wirtschaftskrise aus. Eine Krise, der auch hierzulande durch massive staatliche Hilfen für in Not geratene Banken Herr geworden werden konnte. Hilfen, für die natürlich letztlich der Steuerzahler aufkam. Was hat das mit unserem Thema zu tun und wie kam das zu dieser Krise? Nun, unabhängig von allen Details waren es im Vorfeld sicher nicht die introvertierten, reflektiven und besonnenen Banker und Investoren, die den Ton angaben, sondern eben die schnellsten, lautesten und risikobereitesten, die den Karren in den Dreck gefahren haben. Die besonnenen Mahner im Vorfeld sind einfach nicht gehört worden und diese extrovertierten Banker haben sich selber eben auch nicht die Chance gegeben, mal in Ruhe in sich hineinzuhören. Dann wäre ihnen vielleicht der Irrweg schon vorher aufgefallen. Aber entweder hatten sie genau das einfach nie gelernt oder ihr Alltag hat ihnen keine Möglichkeit dazu geboten. In jedem Fall wäre die Erkenntnis, sich auch mal innere Ruhe zur Selbstreflexion zu geben, hilfreich gewesen. Dass beides sinnvoll sein kann, wenn es sich konstruktiv ergänzt, zeigt beispielsweise die Erfolgsgeschichte von Apple. Steve Wozniak, als er Mitte der 70er Jahre den ersten Homecomputer entwickelte, war ein ausgesprochen introvertierter Eigenbrödler. Technisch genial und fachlich seiner Zeit damals sicher weit voraus, auch was seine Vision anging, aber er wäre aufgrund seines Naturells sicher nie in der Lage gewesen, seine Ideen auch erfolgreich zu vermarkten. Aber er hatte eben seinen Kumpel Steve Jobs. Der wiederum war sicher kein technisches Genie, aber er war extrovertiert, charismatisch und ein genialer Verkäufer. Ohne den Input des stillen Steve Wozniak hätte der charismatische Mr. Jobs aber nichts zu verkaufen gehabt. Es war also erst die Synthese beider Eigenschaften, in diesem Fall von zwei Menschen, die hier zum Garanten des Erfolgs wurde. Um sich also in Teams die verschiedenen Kompetenzen der Beteiligten zunutze machen zu können, muss man eben auch die verschiedenen Charaktere bedenken. Nur weil einer stiller ist, bedeutet das nicht, dass er nichts Konstruktives beizutragen hätte. Manchmal muss man eben dem Betroffenen erst die Gelegenheit bieten, das auf seine Art und Weise zu tun. Und seine Art muss nicht meine sein. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt in diesem Kontext. Eingangs hatte ich ja gesagt, dass beide Tendenzen, also zu Introvertiertheit und zu Extrovertiertheit, grundsätzlich in jedem Menschen vertreten sind, nur in unterschiedlichem Maße. Dass also bei dem einen die Tendenz eher in die eine Richtung geht und bei dem anderen mehr in die andere. Das aber wiederum bedeutet, dass sich auch der einzelne Mensch die Vorzüge beider Wesensmerkmale zunutze machen kann, die in ihm schlummern. Oder im ungünstigsten Fall eben eines von beiden unterdrückt und dadurch sein Potenzial nicht ausschöpft. Die Ruhe, die ein introvertierter Mensch für sich benötigt, ist eine gute Sache, aber nicht alles ist immer und jederzeit die richtige Medizin. Manchmal ist es eben im Sinne des Erfolgs auch für eher ruhige Charaktere nötig, nach vorne zu treten. Und dann muss eben der eigentlich ungeliebte Trubel auch mal ertragen werden. Der Trost ist, es geht vorbei. Im umgekehrten Fall, wenn wir uns also über einen offensiven und extrovertierten Menschen unterhalten, gilt natürlich genau das Gleiche. Seine offensivere Art wird in vielen Momenten des Lebens eine gute Sache sein. Wenn er sich jedoch darauf beschränkt, wird auch er sein ganzes Potenzial nicht nutzen können. Dieses Geschenk der vielleicht größeren Durchsetzungsfähigkeit, das ihm gegeben ist, wird ihm mitunter wenig nutzen, wenn er sich nicht selbst die Ruhe und die Momente der inneren Stille gönnt, die er braucht, um wirklich Wichtiges von Unwichtigem zu trennen. Und um nicht nur eine Entscheidung, sondern auch die richtige zu treffen. Ansonsten läuft er Gefahr, in blindem Aktionismus zwar zu machen, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch das Falsche. Prinzipiell lassen sich ja Fehler und Fehlentscheidungen nie von vornherein vermeiden, aber man kann sie minimieren. Der schwerpunktmäßig introvertierte Denker kann zwar geniale Gedanken haben, die nutzen ihm aber nichts, wenn er nichts daraus macht. Und ebenso mag der Macher zwar aktiv werden, aber auch das nutzt ihm mitunter wenig, wenn er sich nicht die Zeit zur Introspektion, also der inneren Ruhe und Stille nimmt, um sich über Fragen des Wann, Wie, Warum und mit Wem und Wo klar zu werden. Beide Charaktere, Introvertierte und Extrovertierte, haben also ein Geschenk erhalten. Aber dieses Geschenk nutzt ihnen nur dann etwas, wenn sie entweder dem anderen, kleineren Teil ihrer selbst auch eine Chance geben oder wenn sie das Glück haben, jemanden zu finden, der als Partner diesen Part ausgleicht. So oder so, Zeiten der inneren Ruhe und Stille brauchen wir alle. Die einen zu ihrem Wohlbefinden, die anderen, um ihre Aktivität in die richtigen Bahnen zu lenken. Und wenn wir diese Zeiten hier nicht finden, dann kann man sie woanders suchen. Ob dies am oder auf dem Meer ist, in den Bergen oder eben auf den Hochfjellen von Lappland. Vielleicht bieten wir ja irgendwann mal eine solche Tour in die Wildnis an, unter dem Titel Auf der Suche nach der inneren Ruhe. Wenn Interesse daran besteht, mal sehen, was die Zeit bringt. Bis dahin könnte es der eine oder die andere ja mal mit einer Selbsthypnose versuchen. Die ist im Prinzip immer und überall verfügbar. Man muss es nur wollen und wissen wie. Dazu hat Alex ja bereits einen separaten Podcast zur Verfügung gestellt und andererseits findet ihr entsprechende Kursangebote auf unserer Webseite. Tja, das war's dann für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein konnte vielleicht der eine oder die andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!